SWR 2 Lesenswert Magazin.
Dazu begrüßt sie Katharina Borchert. Guten Abend. Heute besuchen wir die Nachbarn. Besonders in Luxemburg werden wir uns etwas länger aufhalten und uns das Land und seine aktuelle Literatur mal richtig erklären lassen. Denn Hand aufs Herz, wirklich gut kennen wir die Bücher nicht, die da hinten geschrieben werden, da irgendwo hinter Trier, oder? Außerdem gehen wir auf große Inseltour. Wir lesen Bücher aus Island, aus Taiwan und aus Australien. Und wir gehen auf Zeitreise. Zwei Romane führen ins späte 19. Jahrhundert. Gleich das erste Buch in dieser Sendung zum Beispiel. Es erzählt vom Rollentausch innerhalb einer Ehe. Frau wird Mann und Mann wird Frau. Eine sehr frühe, queere Geschichte aus Paris. War zu seiner Zeit natürlich ein Skandal. Dazu gleich mehr. Musik vom Jazzgitarristen Dignu Schneeberger hier auf SWR 2. Dass ihr erster Roman ein Skandal würde, das dürfte die Französin Marguerite Emery geahnt haben. Genau deswegen hatte sie ihn 1884 in Brüssel publiziert, im französischsprachigen Ausland also. Und sie hatte sich ein Pseudonym zugelegt, Rachild. Wegen Verstoßes gegen die guten Sitten drohten ihr 2 Jahre Gefängnis und 2000 Franc Geldbuße. Der Grund? Sie erzählt eine Ehegeschichte, in der Mann und Frau die Rollen tauschen. Ein queerer Roman aus dem 19. Jahrhundert. Sein Titel so frivol wie sein Inhalt. Monsieur Venus. Jetzt liegt er auch auf Deutsch vor. Andreas Trojan hat ihn gelesen.
Homme de lettres. Das schrieb Rachild selbstbewusst auf ihre Visitenkarte. Wörtlich heißt das Mann der Schrift, also Schriftsteller, nicht femme de lettres, Schriftstellerin. In den 1890er Jahren unterhielt sie in Paris einen literarischen Salon, in dem berühmte Autoren des Symbolismus sich die Klinke in die Hand gaben. Paul Verlaine, Guillaume Apollinaire, Joris Karl Huysmans, Stefan Mallarmé, Oscar Wilde und viele andere. Zu Autorinnen ging sie eher auf Distanz. Rachild, mit bürgerlichem Namen Marguerite Emery, präsentierte sich oft auf Fotos in Männerkleidern, trug eine Kurzhaarfrisur und blickte dabei herrisch rein. In ihrem Auftreten ähnelt Rachild damit ihrer Romanheldin aus Monsieur Venus, Raoul de Vénérande.
Auf den ersten Blick hatte ihr harter Gesichtsausdruck nichts Einnehmendes. Die wunderbar geschwungenen Augenbrauen besaßen die ausgeprägte Neigung, sich in einer gebieterischen Falte beharrlicher Willenskraft zusammenzuziehen. Ihre tiefschwarzen Augen, die unter langen gebogenen Wimpern metallisch glänzten, glichen Glutkohlen, wenn die Leidenschaft sie entzündete.
Monsieur Venus erschien 1884. Wie die Autorin ist Raoul de Vénérande Mitte 20. Anders aber als Rachild ist Raoul reich und adeliger Herkunft, damit ein Teil der Pariser Haute-Volée. Ihre Eltern leben nicht mehr, eine alte religiös gesinnte Tante versucht sich als Vormund. Die äußerst selbstbewusste Raoul entgleitet ihr und beginnt, einen jungen, mittellosen Maler zu fördern. Er heißt Jacques Silvert. Raoul interessiert sich nur mäßig für dessen Talent. Was sie magisch anzieht, ist etwas anderes. Jacques' androgyne Erscheinung, die ihn zu einer exzentrischen Schönheit macht. Der Maler gleicht zu Zeiten einer Frau. Seine Transsexualität ist durchaus schillernd. Jacques nimmt zwar im Liebesakt die männliche Rolle ein, zugleich verhält er sich unterwürfig, ja dienend gegenüber Raoul. Das heißt, er als Mann besetzt weitgehend denjenigen Platz, den man in der streng patriarchalischen Gesellschaft des 19. Jahrhunderts der Frau zuordnete.
Der Mann besitzt, die Frau erduldet. Des Mannes Befähigung zur Leidenschaft geht nicht über die Grenzen seiner physischen Potenz hinaus. Sobald der Zeugungsakt vollbracht ist, ist er gesättigt. Der Mann ist Materie, die Frau ist Wollust, ist die ewig Dürstende.
Die Autorin will mit diesen Worten zeigen, worunter Sexus und Erotik von Mann und Frau leiden. Sie ordnet allerdings Eros dem Weiblichen zu und das Materielle dem Mann. Raoul de Vénérande macht aber einen gewaltigen Schritt weiter. Es geht ihr nicht bloß um eine Umkehrung der Rolle von Frau und Mann. Sie möchte diese für die Gesellschaft abartige Liaison gesellschaftlich legitimieren. Sie heiratet Jacques Silver und entledigt sich zudem ihres altehrwürdigen Familiennamens und nennt sich nun Raoul Silver. Damit ist ihr gesellschaftlicher Niedergang vorprogrammiert. Die Pariser Oberschicht meidet sie geflissentlich. Bei einem der letzten Feste, das Raoul gegeben hat, hätten es alle sehen können, wie Raoul und Jacques im Tanz miteinander verschmelzen. Doch dieses Ineinander-Aufgehen ist und bleibt eine Ungeheuerlichkeit, eine Überschreitung der Norm.
Wenn man ihnen zusah, wie sie sich aneinander geschmiegt drehten und in einer Umarmung verschmolzen, bei der sich trotz ihrer Kleidung Fleisch an Fleisch presste, stellte man sich die eine Gottheit der Liebe in zwei Personen vor. Das vollständige Wesen, von dem die Legenden der Brahmanen erzählen. Zwei Geschlechter in einer Gestalt.
Vom Hinduismus über die Doppelgeschlechtlichkeit bei Platon bis zum Deus ambiguus, dem zweideutigen Gott in der Renaissance, gibt es die Vorstellung vom Zusammengehen der Geschlechter von Mann und Frau. Doch in Rachilds Monsieur Venus ist weniger von einer Gottheit der Liebe in zwei Personen zu lesen, als von einer Befreiung aus gesellschaftlichen Konventionen durch sexuelle Ekstase. Das letzte Kapitel öffnet dann den Blick auf eine erotische Zügellosigkeit, die über den Tod hinausreicht. Ist Rachilds Roman Monsieur Venus, der 1884 erstmals erschien, heute noch lesenswert? Eines sollte klar sein, Rachild war keine Frauenrechtlerin. Ihr ging es um die Infragestellung von geschlechtlicher Rollenverteilung. Man könnte also Rachilds Roman als frühes Beispiel für die Transgender-Debatte anführen. Dabei sollte man aber nicht übersehen, dass Monsieur Venus der Versuch ist, eine ins Korsett geschnürte Sexualmoral aufzubrechen und das mit dem Sprengstoff erotisch aufgeladener Literatur. Das allein macht den Roman äußerst lesenswert. Und noch etwas gilt. Literarisch hochstehende Erotik war und ist in der deutschen Belletristik Mangelware. Da erfreut es, wenn man ein kleines französisches Juwel in Händen hält.
Monsieur Venus von Rachild, aus dem Französischen übersetzt von Alexandra Beilharz und Anne-Maja Schneider. Erschienen im Reclam Verlag. Sie hörten eine Rezension dazu von Andreas Trojan. Literatur aus Luxemburg, so nah und doch so fremd. Dabei wird in Luxemburg hauptsächlich auf Deutsch geschrieben und publiziert. Diese Bücher aber liegen selten in deutschen Buchhandlungen. Will man sie haben, muss man sie schon bestellen. Das geht, aber dafür muss man natürlich genau wissen, was man sucht. Doch auch die Namen der luxemburgischen Autorinnen und Autoren sind uns wenig geläufig. Oder fällt Ihnen direkt einer ein? Ich spreche gleich mit dem Kritiker Jérôme Jaminet über vier neue Bücher aus dem Großherzogtum. Vorher aber hören wir eine kleine Lesepassage aus der Lombardi-Affäre, dem neuen Roman von Guy Hellminger. Darin legt er, der Luxemburger, den Finger gleich mitten in die Wunde. Es liest Dominik Eisele.
»Haben Sie eine Ahnung, wie schwer es ist, von seiner Kunst zu leben?«, fragte ich Dr. Laurent. »Im Allgemeinen und überall auf der Welt?« Aber erst recht hier, in diesem Land, wo gerade einmal 600.000 Menschen wohnen und das Geld der Kitt von allem ist. Nicht nur im Handel, was ja normal wäre, nicht nur als Basis für ein gutes Leben, was auch verständlich ist, sondern als Ersatz für Beziehungen, als Kompensation für Erlebnisse, als Symbol für Kultur. Die meisten meiner Landsleute ärgert es, dass man in Deutschland und Frankreich denkt, hier besäße jeder seine Privatbank aufgrund von krummen Geschäften, einem korrupten Finanzwesen. Aber wenn es darum geht, die Kunst und die Künstler zu fördern und so das Bild, das man sich im Ausland vom Großherzogtum macht, zu korrigieren, Dann gibt es einen Aufschrei und Geschwafel von weggeworfenem Geld, als wären alle bei meinem Vater in die Leere gegangen. Schauen Sie sich mal an, was es in diesem Geschäft beim Palais für Touristen zu kaufen gibt. Waren Sie mal da drin? Im Luxemburghaus? Dieser Ausgeburt der Aktion Nation Branding? Die Kuh soll ein neues Brandzeichen bekommen. Und wie will man das bewerkstelligen? Wie will man das Image des Landes aufpolieren? Indem man in diesem Souvenirladen Schals und Tassen mit dem Logo der Aktion verkauft. Jutetaschen und Fußbälle, auch Wein- und Kochbücher sind dabei. Schreibstifte, auf denen Luxemburg steht, die Briefmarken und Krawatten nicht zu vergessen. Da müsste doch jeder ordentliche Luxemburger vor Scham mit Heulen anfangen, oder was meinen Sie, Dr. Laurent? Nennen Sie mir einen Autor, wenn ich Deutschland sage. Grasse, antwortete Dr. Laurent. Frankreich? Gide, Aragon, Beauvoir, Leila Slimani, Louis, feuerte Dr. Laurent drauf los. Danke, unterbrach ich ihn. Österreich? Machte Dr. Laurent, als gehe ihm die Luft aus. Handke, Mayröcke, half ich. Ah, natürlich, sagte er. Auch Frisch und Dürrenmatt für die Schweiz dürften Ihnen bekannt sein. Was meinen Sie hingegen passiert, wenn ich in Deutschland jemandem, der belesen ist, frage, ob er einen Autor aus Luxemburg kennt? Dr. Laurent lächelte. Genau, sagte ich. Vielleicht muss man gar nicht bis nach Trier. Es reicht womöglich schon hier, jemanden auf der Straße anzuhalten und die Frage zu stellen, um zu merken, da läuft etwas schief mit dem Nation Branding. Unter uns gesagt, als ich das Gewehr auspackte, waren meine ersten Gedanken das Luxemburghaus. Alles dort in Schutt und Asche zu legen und dann auszurufen, es lebe das Nation Branding.
Es lebe das Nation Branding, das ruft hier der Erzähler im neuen Roman von Guy Helminger. Er ist ein Schriftsteller, dieser Erzähler, und er beklagt sich einerseits darüber, dass man die luxemburgische Literatur im Ausland nicht kennt. Es ärgert ihn aber noch viel mehr, dass sie im eigenen Land nichts gilt. Mir ist jetzt der luxemburgische Kritiker Jérôme Jaminet zugeschaltet, und zwar aus dem Landesstudio Trier. Für unser Gespräch ist er kurz nach Deutschland rübergefahren, ist ja nicht weit. Guten Tag, Herr Jaminet.
Ja, guten Tag, Frau Borchert.
Ja, Herr Jaminet, Sie haben die Lesepassage gehört. Das ist ja schon starker Tobak, was Guy Helminger hier schreibt. Stimmt das denn so, dass man die luxemburgischen Autorinnen und Autoren im Ausland nicht kennt und dass sie auch im eigenen Land nichts gelten?
Naja, also wissen Sie, der Vorwurf ist ja altbekannt, dass der schöne Schein in Luxemburg das unschöne Sein kaschiere, dass es an Kritikfähigkeit und Streitkultur mangele. Ja, dass Kunst zum harmlosen Zierat degradiert wird und man sich eher für Banken und Briefkästen denn für Bücher interessiert. Aber die Lage ist weder schwarz noch weiß, sondern wie so häufig grau und es wird heller. Vor 5 Jahren hätte ich auf Ihre Frage noch geantwortet, stimmt leider so. Damals wurde nämlich eine Umfrage unter den Bürgern und Bürgerinnen durchgeführt und die wurden aufgefordert, einen luxemburgischen Kulturschaffenden zu nennen. Und jetzt raten Sie mal, wie viele Schriftsteller es in die Top 10 schafften.
Ich fürchte, es war null.
Kein einziger, Sie haben recht, ja. Das ist aber mittlerweile schon ein paar Jahre her und die Missstände, die Guy Helminger in semifiktionaler und zugespitzter Form anprangert, die werden langsam aber sicher beseitigt. Da bin ich ganz zuversichtlich und im Übrigen bin ich auch überzeugt, dass der Name Guy Helminger einigen Deutschen, vor allem Kölner LeserInnen, durchaus ein Begriff sein dürfte.
Ja, Guy Helminger, der lebt in Köln, schreibt aber über Luxemburg. Lassen Sie uns kurz einen kleinen Überblick über dieses kleine Nachbarland gewinnen. In Luxemburg wohnen gut 600.000 Menschen. Davon sind ungefähr die Hälfte Ausländer, vor allem Europäer. Es werden also verschiedene Sprachen gesprochen und es wird auch in verschiedenen Sprachen geschrieben. Welche sind das denn? Welche Sprachen sind da besonders wichtig?
Ja, das stimmt. Und es ist vielleicht ganz wichtig zu erwähnen, dass es immerhin 688 lebende Autoren gibt. Die werden so nämlich vom Luxemburger Autorenlexikon verzeichnet. Und vielleicht noch eine Zahl. Im vergangenen Jahr gab es 50 literarische Neuerscheinungen. Am meisten wird wohl Deutsch geschrieben, gefolgt von Französisch und Luxemburgisch. Aber auch die englischsprachige Literatur ist stark im Kommen. Und man müsste vielleicht noch hinzufügen, dass nicht wenige Autoren in mehr als einer Sprache schreiben. Manchmal ist es gar nicht die Muttersprache, sondern die Zweit-, die Drittsprache. Und das führt in den besten Fällen zu einer ästhetischen Erweiterung der Ausdrucksformen und auf jeden Fall zu einem sehr markanten Stil.
Also verschiedene europäische Sprachen, die da in Luxemburg geschrieben werden. Das Luxemburgische selbst, das Letzeburgische, ist das, was ist das eigentlich? Ist das ein deutscher Dialekt?
Ja, es ist ursprünglich ein moselfränkischer Dialekt des Westmitteldeutschen und qua Sprachengesetz von 1984 ist es zur offiziellen Landessprache geworden und neben Französisch und Deutsch eine der drei Amtssprachen. Es wird eigentlich noch häufig auch verwendet in Luxemburg, obwohl das Französische doch immer mehr zur Lingua franca wird im Alltag der Menschen.
Und Sie sprechen auch Letzeburgisch, wenn ich das richtig verstanden habe.
Na, Letzeburgisch aus meinem Mammelspruch, genau.
Also Sie sprechen Letzeburgisch als Muttersprache. Sie haben einen französischen Namen, aber Sie sprechen jetzt mit mir Deutsch und Sie sind auch Deutschlehrer. Ist das so ein typisch Luxemburger Mix?
Ich denke schon. Also hybride Identitäten sind die Norm, wahrscheinlich nicht nur in Luxemburg, aber hier ganz besonders. Also ich habe französische Wurzeln und meine Mutter ist Deutsche, aber ich bin halt zweisprachig luxemburgisch-deutsch aufgewachsen. Und das ist in Luxemburg der Standard. Es gibt aber noch viel komplexere Sprachbiografien und kulturelle Biografien.
Ja, das Ausgreifen in andere Kulturräume, das Ausgreifen auch in andere Sprachen oder das Integrieren anderer Sprachen, das zeichnet die luxemburgische Literatur wirklich aus. Und auch in dem Buch von Guy Helminger, aus dem wir eben eine kleine Passage gehört haben, die Lombardi-Affäre, finden wir das wieder. Er erzählt in diesem Roman die Geschichte eines Medienskandals, den es so in Luxemburg wirklich gegeben hat. Und er verfolgt in dem Roman auch die Idee, dass keine Handlung eine einfache Ursache hat. Deswegen fabuliert er ja die Vorgeschichten von gewissen Vorkommnissen sehr bunt aus. Und diese Geschichten, die greifen dann weit hinaus in die Vergangenheit und auch in andere Länder. Und da sprengt er die luxemburgischen Grenzen ganz, ganz gewaltig. Ist das ein Merkmal seines Schreibens?
Es ist schon ein Merkmal seiner Person, denn Guy Helminger ist ein Welt-Literat, würde ich sagen, ein Globetrotter, der den Jemen bereist hat, Iran, China und viele andere Regionen der Welt. Und aus diesen ethnografischen Expeditionen sind Reiseberichte von hervorragender Qualität hervorgegangen, die ich dringend empfehle. Sekunden von, naja, der Berührung mit dem anderen, der Begegnung mit dem anderen und dem Wiederfinden des Selbst im anderen. Guy Helminger ist jemand, der das dazwischen auch lebt. Er wohnt seit 35 Jahren in Köln, ist allerdings in Luxemburg 1963 geboren. Aber er ist schon in dieser Hinsicht irgendwo archetypisch für diese kulturelle Diversität Luxemburgs, würde ich sagen.
Wir wollen uns in diesem Gespräch neben Guy Helminger noch drei andere Bücher genauer anschauen. Bücher, die gerade frisch erschienen sind, luxemburgische Bücher auf Deutsch. Auch Nora Wagner, geboren 1989, luxemburgische Autorin, auch sie schickt die Figuren in ihrem neuen Roman, der heißt Alle meine Freunde, auf die Reise. Und zwar auf Kreuzfahrt zu Pfingsten, was Luxemburger offenbar sehr gerne tun. Ja, was erleben diese natürlich auch sehr wohlhabenden Luxemburger denn da auf dem Sonnendeck und am Panoramapool?
Ja, nicht viel mehr als an Land, fürchte ich. Es ist eigentlich die Fortsetzung des kleinbürgerlichen Lebensstils mit maritimen Mitteln. Man kann eigentlich nur warnen, wer vor der Lektüre dieses Romans noch kein Misanthrop war, der wird es nachher sein. Also ich verspüre jedenfalls nicht mehr die geringste Lust auf Kreuzfahrt. Alle meine Freunde, so heißt der Roman, es ist der neueste, es ist vielleicht nicht das überzeugendste Buch der Autorin, obwohl es seine Qualitäten hat. Das liegt zum einen an der Länge, denke ich. Ich glaube, als Erzählung hätte die Geschichte besser funktioniert. Sie ist überhaupt, die Nora Wagner, auf der kurzen Strecke sehr stark, wie sie in Larven, dem vorigen Buch, bewiesen hat. Ja. Zum anderen hat mir eben das nicht so gefallen, wie sie das Treiben der All-Inclusive-Touristen nur ausstellt, statt bloßzustellen. Deshalb ist es als Satire ein bisschen wie ein Schoßhund. Es fehlt halt der Biss.
Nora Wagners Roman, der ist jetzt bei den Editionen Binsfeld erschienen. Das ist der größte Verlag in Luxemburg, angesiedelt in Luxemburg-Stadt. Und Guy Helminger, der publiziert bei Capybara Books in Mersch, das ist ihre Heimatstadt. Ja, sind das so die Orte, wo die luxemburgischen Verlage sitzen?
Also zunächst einmal glaube ich, dass es eine untergeordnete Rolle spielt, wo genau die Verlage sich in Luxemburg befinden, weil es ja so ein kleines Land ist. Aber ich kann Ihnen sagen, die meisten befinden sich im Zentrum und im Süden des Landes. Also Binsfeld haben Sie erwähnt, Idre Edition ist auch in Luxemburg-Stadt ansässig. Und dann gibt es eben Schorchen Vieh und die sind in der Minet-Region. Und dann darf man nicht vergessen, dass viele Luxemburger Autoren in Deutschland verlegt werden. Guy Helminger, über den wir ja vorhin schon ein bisschen gesprochen haben, hat Bücher bei Suhrkamp veröffentlicht, Eichborn und dem Verlag Rugerup, ein kleinerer Verlag, der schöne Gedichtbände macht. Und Franzi Kirps, auf den wir noch kommen werden, wie ich hoffe, bei den Verlagen Andreas Reifer und jetzt bald auch im Satirverlag. Und wie schon gesagt, Conte ist ein Partner von Hydre in Luxemburg und dort findet man Bücher von Nora Wagner und Ulrike Beil, um nur die als Beispiel zu nennen.
Ja, Franzi Kirps, Sie haben ihn jetzt schon angesprochen, der ist mit seinem neuen Buch Die Mutationen bei den Hydre Editions, auch ein Luxemburger Verlag. Und darin blickt er auch ganz stark über die Grenze. Da haben wir wieder dieses luxemburgische Element. Er nimmt sich 8 bekannte europäische Geschichten vor, von Rotkäppchen über Kleist und Kafka bis hin zu Virginia Woolf. Und ja, er formuliert und er fabuliert diese Geschichten im Grunde nochmal neu. Ist das jetzt Ideenklau oder ist das eher eine, ich sag mal, fantasievolle Verortung in einer europäischen Erzählwelt?
Vielleicht darf ich zunächst noch ein paar Takte zu Franzi Kirps sagen, weil das ist nun wirklich der Senkrechtstarter des vergangenen Jahres. Er hat für den von Ihnen erwähnten Erzählungsband den Literaturpreis der Europäischen Union und einen der wichtigsten Luxemburger Preise, den Servet-Preis, gewonnen. Mutationen, ja, das ist eine Neubuchstabierung, eine Rekontextualisierung von klassischen Texten und Stoffen der europäischen Literatur. Sie haben es angedeutet. Ich sehe das weniger als Ideenklau, denn als eine innovative Form der kulturellen Aneignung und Transformation. Franzi Kirps ist ja jemand, der durchaus mit humoristischen Mitteln arbeitet und der eben diesen Texten, die er da aus der europäischen Literaturgeschichte aufgegriffen hat, eine neue Dimension verleiht, sowohl sprachlich als eben auch kontextuell.
Was auch spannend ist an diesem Band, ist, dass Franzi Kirps in einer Geschichte die Sprache wechselt, nämlich vom Hochdeutschen ins Letzeburgische. Gibt es sowas häufig in Luxemburg?
Durchaus. Also literarische Texte in mehreren Sprachen sind schon eine nationale Besonderheit. Es gibt mehrsprachige Gedichte von auch wieder Guy Helminger oder dem älteren Bruder Nico Helminger, Roger Manderscheid, Guy Rewenig und in jüngerer Zeit dann eben auch viersprachige Erzählbände wie der von Jeff Schinker, also Sabotage. Ich glaube, das ist ein Ausdruck der hybriden und fluiden Identitäten in Luxemburg, von denen wir vorhin sprachen. Also das hat sehr viel mit der Symbiose der Kulturen, Sprachen und Literaturen zu tun und ist aber immer funktional, also es macht schon Sinn in diesen Texten.
Ja, das ist ein sehr, sehr spannendes Phänomen, finde ich. Und man findet es auch bei der Lyrikerin Ulrike Beil, das 4. und letzte Buch in unserem Gespräch. Sie wechselt in ihren Gedichten nämlich auch die Sprache. Ihr neuester Band heißt Wie viele Faden tief, er ist im Conte Verlag erschienen und es geht darin viel ums Nähen oder ums Wiederzusammennähen. Vielleicht auch deswegen, weil Ulrike Beils Texte ja eigentlich sehr fließend sind.
Ja, ganz genau. Ich liebe diese Gedichte von Ulrike Beil. Das Bekenntnis muss jetzt einfach raus, weil es sind handwerklich äußerst fein ziselierte Gebilde, die artifiziell im positiven Sinne des Wortes sind, also ein Erzeugnis aus Kunst und Technik. Und man kann sich die Dichtung tatsächlich vorstellen als ein Nähen mit Worten und Sprachbildern. Die Gedichte erscheinen dann so als Textilien ohne Rüschen. Und der ganze Gedichtband ist ein einziges raffiniertes Gewebe. Es ist für mich eine entgrenzte Lyrik, in der Natur und Kultur zusammen wirken und in der die Motive teils so frei flottieren, teils aneinander genäht und ineinander verwoben sind. Das drückt sich dann an der Textoberfläche durch Enjambements, fehlende Interpunktion, durch Wortneuschöpfungen und eben den Dialog der Sprachen aus, nämlich zwischen dem Deutschen als Hauptsprache und dem Französischen, dem Englischen, einmal sogar dem Italienischen. Dadurch entstehen dann ganz neue Sinndimensionen. Das ist unglaublich spannend. Es ist auch eine Einladung zur Entschleunigung und Kontemplation, denn man muss sich da ganz langsam vortasten beim Lesen, aber diese Einladung sollte man auf keinen Fall ausschlagen.
Das klingt alles sehr avantgardistisch, zumal in einer Welt, in der es ja auch sehr viel Migration gibt, immer mehr Migration und in der wir uns mit immer mehr Sprachen noch auseinandersetzen müssen. Mir scheint es, dass das Label provinziell, das oft auf die luxemburgische Literatur geklebt wurde, dass das so gar nicht mehr passt, sondern dass die luxemburgische Literatur eigentlich etwas sehr nicht nur Gegenwärtiges, sondern auch Zukunftsweisendes hat für uns in Europa. Stimmt es auch, dass Sie deshalb immer selbstbewusster sich traut aufzutreten?
Ja, also zunächst einmal freut mich Ihre Sicht auf die Lage der Dinge. Ja? Denn also dieser Provinzialismusvorwurf, das ist ja ein uralter Topos und ein Schmähwort. Und ich meine, wenn es eine lokale Verankerung jenseits der Metropolen meint, dann kann ich daran noch nichts Schlechtes erkennen. Das findet man dann auch in der deutschen Literatur. Und das muss man auch gar nicht pejorativ sehen. Ich denke sogar, dass die Verbindung von Lokalem und Globalem, also von, wenn Sie wollen, Provinzialismus und Kosmopolitismus, da, wo sie gelingt, ein literarisches Qualitätsmerkmal ist. Und von daher, aber ungeachtet dessen stimmt es natürlich, dass es aufmerksamkeitsökonomisch gesehen nicht ganz einfach ist, aus dem langen Schatten der großen Nachbarn zu treten. Wenn man dann genauer hinschaut, dann kann man schon etwas mehr als die Nasenspitze der Luxemburger Literaturen erkennen. Aber es bleibt enorm wichtig, auf ausländischen Buchmärkten Fuß zu fassen. Aber ich will es mal so formulieren, der Stand wird immer sicherer. Und das ist auch und gerade Förderprogrammen wie Creative Europe oder Reading Luxemburg zu verdanken, Literaturpreisen wie dem der Europäischen Union, der von 4 Luxemburgern gewonnen wurde. Und tatsächlich steigt mittlerweile die Zahl der Veröffentlichungen in ausländischen Verlagshäusern, in Anthologien und literarischen Zeitschriften und Romanverfilmungen und nicht zuletzt Übersetzungen, vor allem in slawische Sprachen. Also da tut sich sehr, sehr viel. Es fehlen eigentlich nur noch die Buchbesprechungen und die Porträts im deutschen Feuilleton und Radio. Aber das haben wir ja heute ein bisschen nachgeholt.
Herr Jaminet, ganz herzlichen Dank für dieses schöne Gespräch über die luxemburgische Literatur.
Danke gleichfalls.
Und wir sprachen über Guy Helminger, die Lombardi-Affäre, erschienen bei Capybara Books, Nora Wagner, Alle meine Freunde, Edition Guy Binsfeld, Francie Kirps, Die Mutationen, Idre Edition und zum Schluss Ulrike Beil, Wie viele Faden tief, Conte Verlag. Diese und alle anderen Bücher in der Sendung kann man natürlich im Internet bestellen. Wenn Sie Ihrer Buchhandlung vor Ort aber etwas Gutes tun wollen, dann kaufen Sie dort. Die Läden haben den ersten Shutdown zwar noch gut überstanden, die zweite Schließung mitten im Weihnachtsgeschäft aber traf die Geschäfte hart. Der Börsenverein des Deutschen Buchhandels hat es gerade errechnet. Also die Buchläden nicht vergessen. Viele von ihnen nehmen Bestellungen entgegen und bieten einen Bring- oder Abholservice. Sion fällt auf. Meist in feinen englischen Zwirn gekleidet, mit Brille, Ballonmütze und einem gepflegten Bärtchen, sieht er aus wie ein Gentleman. Eine schillernde Figur in Reykjavik, wo er geboren wurde und wo er heute wieder lebt. Noch schillernder ist vielleicht nur die isländische Sängerin Björk, für die er aber auch schon Songtexte schrieb. Denn Sion ist zunächst einmal Lyriker. Die Prosa kam erst später hinzu. Jetzt ist ein besonders dicker Roman von ihm auf Deutsch erschienen. Codex 1962, so der Titel. Martin Hahn hat sich an das Werk gewagt und hat Sion in Reykjavik zum Interview getroffen.
Das Café Aleppo liegt im Zentrum Reykjaviks, nicht weit entfernt vom berühmten Konzerthaus Harpa. Eine Straße weiter rauscht das Meer.
Hallo, Sion. How are you?
Just waiting for my coffee.
Yes,
okay.
In den Glasvitrinen des Cafés liegt Baklava neben dänischem Plundergebäck und Apfelkuchen. Sion hatte sich gewünscht, dass wir uns hier treffen.
We are here in a cafe called Aleppo.
Das Café Aleppo wird von Syrern geführt, die nach Reykjavik gekommen sind. Schon durch den Namen geben sie Aleppo in Reykjavik einen Ort und geben uns so einen Zugang zu ihrer Heimat und ihrer Kultur.
They have given us an entry point into their culture.
Ein syrisches Café in der isländischen Hauptstadt. Wer Sions Bücher kennt, den überrascht die Wahl des Lokals kaum. Der Autor liebt es, Grenzen zu verwischen, zwischen Kulturen, aber auch zwischen literarischen Genres und zwischen Realität und Fantasie. Was das heißt, erlebt man in Sions Roman Codex 1962, der jüngst auf Deutsch erschienen ist.
In diesem Buch sind alle Arten von Geschichten, alle Erzählweisen, alle Realitätsebenen gleichwertig. Ein Element aus einem Märchen zählt hier genauso viel wie ein medizinischer Fakt. Das sind alles Versuche zu beschreiben, was es heißt, Mensch zu sein. Was es heißt, am Leben zu sein, entgegen aller Widrigkeiten. Im Kampf gegen Tod und Unterdrückung sind alle Geschichten gleich.
In that battle, all stories are equal.
Codex 1962 ist so wundervoll komplex, dass es nicht ganz einfach ist zu beschreiben, worum es geht. Das Buch erzählt die Geschichte des KZ-Überlebenden Leo Löwe, der aus Deutschland nach Island flieht, im Gepäck ein Baby aus Lehm, ein kleiner Golem.
Leo Löwe war in heller Aufregung. Er war außer sich vor Freude, dass es ihm gelungen war, den Lehmjungen, für den er alles aufs Spiel gesetzt hatte, um ihn unbeschadet und vorbei an der bösen Welt in Sicherheit zu bringen, zum Leben zu erwecken. Durch einen von Krieg überzogenen Kontinent, über einen von U-Booten verseuchten Ozean.
Der Junge aus Lehm, Josef Löwe, überlebt nicht nur die Überfahrt vom europäischen Festland nach Island, er stellt sich später im Buch auch als Erzähler des Romans und der eigenen Familiengeschichte heraus, allerdings als recht unzuverlässiger Erzähler mit einem Hang zu imaginären Welten.
Ich wusste von Anfang an, dass es ein Sammelsurium an Erzählungen werden würde, die aber alle zusammenhängen, wie die kleinen Teile eines Kaleidoskops. Mit dieser Metapher beschreibe ich das Buch gern. Wenn man hineinschaut, sieht man ein ganzes Rosettenbild. Aber das ist ein Trick, der nur durch Spiegel funktioniert. In diesem Fall sind die Köpfe der Leser die Spiegel, die Teile des Werks aufgreifen und zu einem Bild zusammensetzen.
Immer wieder schweift der Erzähler ab und entgleitet in Fabelwelten. Doch Stück für Stück setzt sich die Überlebensgeschichte von Leo und Josef Löwe zusammen bis zur großen Auflösung am Ende des Romans. Wir Leser begleiten die beiden vom Ende des Zweiten Weltkriegs über die amerikanischen Atombombentests 1962 bis zu den Heilsversprechen der genetischen Industrie im 21. Jahrhundert. Auch die schlimmsten Ereignisse beschreibt Sion leicht amüsiert mit einer gewissen poetischen Distanz.
Nacht für Nacht zuckten menschengemachte Nordlichter am Himmel über Sibirien und den Inselgruppen im Südpazifik. Und tagsüber loderten Feuerbälle in den Wolken, so gewaltig, dass sie auch aus 1500 Kilometern Entfernung ebenso hell waren wie die Sonne.
Der explosive Text eines distinguiert auftretenden Autors. Wie so oft trägt Sion auch an diesem Tag Hemd, Weste, Jackett und Hornbrille. Die für ihn typische Ballonmütze liegt auf dem Tisch. Für Fans ist Sion schon an seiner eleganten Garderobe gut zu erkennen. Ein isländischer Gast des Cafés nähert sich höflich auf einige Meter, formt mit den Lippen ein Danke und verabschiedet sich winkend. Hier in Island ist Codex 1962 in drei Teilen erschienen, drei Büchern, die Sion im Abstand von vielen Jahren geschrieben hat. Das erste Buch entstand 1994, das zweite 2001, das dritte 2016.
Now I have a literary work that is written in three different decades.
Jetzt habe ich ein literarisches Werk, das in drei verschiedenen Jahrzehnten geschrieben wurde. Das sind also nicht nur drei Bücher in drei unterschiedlichen Genres. Sie wurden geradezu von drei unterschiedlichen Autoren geschrieben. Wenn ich mich richtig erinnere, erneuern wir Menschen uns ja zellbiologisch alle paar Jahre. Die Gene bleiben, aber es waren vielleicht nicht der gleiche Geist und das gleiche physische Wesen, die diese Bücher verfasst haben.
Die deutsche Ausgabe bündelt die Trilogie nun zu einem Buch. Der Leser schlittert in Codex 1962 so durch die verschiedenen Genres der drei Romane. Aus einer Liebesgeschichte wird eine Fantasy-Story, wird ein Science-Fiction-Abenteuer. Ein Masterplan hatte Sion beim Schreiben nicht. Am Anfang stand nur eine Idee und eine Abmachung.
Die Idee des Golem, die Idee des künstlichen Menschen, des Homunculus, der Traum, einen anderen Menschen aus toter Materie zu schaffen, das ist Teil einer jeden Schöpfungsgeschichte. Und es ist so eigenartig, dass uns als Spezies diese Idee so beschäftigt. Derzeit passiert das natürlich in der Form von künstlicher Intelligenz.
And now, of course, it is in the form of artificial intelligence.
Im Sommer 1990 besuchte Sion Prag. Er hatte damals gerade Gustav Meyrings Roman Der Golem gelesen. Er interessierte sich aber auch für die jüdischen Ursprünge der Legende. Also besuchte er auf dem jüdischen Friedhof das Grab von Rabbi Löw, dessen berühmter Golem im 16. Jahrhundert das jüdische Viertel schützte.
Leute legten da Steine auf sein Grab und hinterließen kleine Nachrichten oder Wünsche an den großen Mann. Also tat ich das auch. Ich fragte mich, was ich mir wünschen sollte. Ich hatte damals ernsthafte Beziehungsprobleme mit einer Frau, also bat ich ihn, die zu lösen. Im Gegenzug versprach ich, den Golem nach Island zu bringen.
Und das Ergebnis kann es nicht nur mit der Legende des Prager Golem aufnehmen. Codex 1962 ist ein literarisches Erlebnis, das zwischen Reykjavik und Aleppo seinesgleichen sucht.
Martin Hahn traf den Autor Sion in Reykjavik und besprach seinen neuen Roman, Codex 1962, ein dickes Ding von 640 Seiten. Betty Wahl hat den Roman aus dem Isländischen übersetzt, erschienen ist er im Verlag S. Fischer. Und hier noch ein kleiner Lesetipp von mir, eine historische, biologische und familienbiografische Taiwan-Erkundung von Jessica J. Lee. Denn Jessica Lees Mutter stammt aus Taiwan, doch mit diesem Erbe hat sich die Tochter als gebürtige Kanadierin nie groß auseinandergesetzt. Erst als der taiwanische Großvater nach seinem Tod einen rätselhaften Brief hinterlässt und die taiwanische Großmutter eine Telefonrechnung mit unbekannten Nummern in Fernost, kommen Fragen auf. Und schon ist Jessica Lee mittendrin in einer Recherche, die zunächst die Familiengeschichte klären soll, die bald aber schon die subtropische Insel Taiwan als Gesamtgebilde in den Blick nimmt. Kein Wunder, schließlich ist Lee promovierte Umwelthistorikerin. Sie besucht taiwanische Archive und Museen, sie taucht tief ein in Kartografie, Landschaftsmalerei und botanische Nomenklatura. Sie nutzt Google Maps und eine Erdbeben-App, sie kontaktiert ferne Verwandte, geht auf Fahrradtour und auch sehr viel wandern. Überall entdeckt und erfährt sie Neues. Und dabei entsteht ihr Buch, das nicht nur Nature Writing vom Feinsten ist, sondern auch das ergreifende Porträt eines kleinen, aber ziemlich komplexen Inselstaates. Zwei Bäume machen einen Wald, heißt Jessica J. Lees Buch. Untertitel: Über Gedächtnis und Migration in Taiwan. Aus dem Englischen übersetzt von Susanne Hornfeck, die nicht nur Anglistin, sondern auch Sinologin ist. Und deshalb für die Übertragung dieses Buches die Idealbesetzung. Erschienen ist es im Verlag Mattes und Seitz. Acht Jahre lang war sie auf Weltreise, Alma Maximiliane Karlin, gebürtige Slowenin, aber deutschsprachig. 1919 ging es los, direkt nach dem Ersten Weltkrieg. Da wurde sie 30. Zuerst reiste sie nach Südamerika, von dort weiter nach Japan und China, dann über die Philippinen und Australien in die Südsee. Von diesem Reiseabschnitt berichtet sie im zweiten Teil ihrer Reisetrilogie, der jetzt unter dem Titel Im Banne der Südsee neu erschienen ist. Ein sehr interessantes Reisedokument aus einer Zeit, in der die Welt längst vollständig entdeckt war, die großen Kolonialreiche aber noch bestanden. Manchmal ist es ein bisschen oberflächlich, was Karlin schreibt, manchmal sogar rassistisch. Manchmal aber auch scharf beobachtet und sehr ergreifend erzählt. Leicht war diese Reise vor ziemlich genau 100 Jahren nicht. Reizüberflutung und Einsamkeit gehörten ständig dazu. Außerdem manch eine Tropenkrankheit und permanente Geldnot. Eva Irion liest jetzt eine Passage aus den Reisebeschreibungen. Sie führt nach Australien, wo Alma im Karlin von Sydney über Melbourne nach Adelaide reist. Immer mit dabei ihre Erika-Schreibmaschine. Zwischendurch lästert sie über die frisch gegründete Hauptstadt Canberra und macht in Adelaide eine tolle Erfahrung. Die erste oder zweite Klasse im Zug konnte sie sich übrigens nicht leisten.
Ich fuhr in der dritten. Neben mir saßen zwei dicke Frauen und besprachen die Ernte. Würde es regnen oder nicht? Wie stand der Weizen? Wie die großen Obstgärten im Süden? Ah, es gab nur einen richtigen Staat, Neu-Süd-Wales. An örtlicher Vaterlandsliebe kranken die Australier in so hohem Maße, dass man, um ihr gerecht zu werden, heute eine Hauptstadt für alle Teile dort anlegt, wo sie weder hinpasst noch sich bewähren wird und wo man bis heute nur Grundsteine findet. Es war Mondschein und draußen rollte die endlose Ebene vorbei. Herden, Eukalypten, ein Känguru, irgendwo ein Kranich, vermutlich der Caradoc, und wieder Herden. Es war zu kühl und zu hart, um schlafen zu können. Die anderen tranken Kaffee. Ich rollte mich fester in die Ecke, um nicht begehrliche Augen zu machen, doch der alte Herr in der anderen Fensterecke weckte mich und bot mir eine Tasse an. In Melbourne musste ich auf den Zug warten. Der alte Herr ging an mir vorüber, ich stand zitternd vor Kälte im grauen Morgenlicht neben Koffer und Erika. Er half mir, mein Gepäck in die Garderobe zu schleppen. Dann schob er mich vors Buffet, zahlte ein Tässchen Kaffee und verschwand im Gedränge. So gut sind im Grunde die Menschen. Melbourne ist wie Manchester, nur sonniger. Sydney erinnert durch den Putz, die geschminkten Frauen, das Hasten, das Europafeindliche an die Vereinigten Staaten. Aber Melbourne war britisch durch und durch, und da fühlte ich mich daheim. Die Kirchen waren im gotischen Stil der Kathedrale von Canterbury und die Gasthöfe zum Weißen Hirschen, zum Grünen Tor und so weiter heimelten mich an. Es war alles etwas kühl, etwas gelassen, etwas vornehm zurückhaltend, und auf den offenen Wagen der Elektrischen wandte man sich gegenseitig den Rücken zu. Es ist eine sehr schöne englische Sitte, dass man Fremde nicht anreden darf. Vertraulichkeit wird dadurch hintangehalten. In Melbourne hält man strenger auf diese Sitte. Wieder eine Nacht im Zuge. Und dann rollte ich um 8 Uhr früh in die Halle des Bahnhofs von Adelaide, meine Erika in der Hand und die beiden aufgegebenen Koffer bei der Bahnverwaltung. Darauf aufzupassen war Bahnangelegenheit. Das Haus Fräulein W.'s lag draußen am Fullerton Estate und war sehr hübsch mitten in einem Vorstadtgarten gelegen. Überhaupt nennt man Adelaide berechtigterweise die Gartenstadt. Die Begrüßung war stürmisch, obschon wir uns noch nie zuvor gesehen hatten. Und Bruder und Schwägerin meiner Briefbekannten fanden, dass nun zwei Narren glücklich zusammengetroffen seien. Annie war kein Durchschnittsmensch, eine leidenschaftliche Tierfreundin und so erfüllt von Liebe zu allem, was da lebte, dass sie mit Vorliebe oben in der Baumgabel saß und dem Werden der Blättchen, dem Treiben der Vögel zusah, was in einem so vogelreichen Land sehr lohnend sein musste. Ich stieg nicht in die Gabel, weil ich das meinem rotbraunen Samtkleid, das noch viele Dienstjahre vor sich hatte, nicht zutrauen mochte. Was es ausmacht, Freunde zu haben. Ich war gewiss in Adelaide nicht dummer und nicht geistreicher als in Sydney, aber hier wurde ich zum ersten Mal aus den Tiefen meiner Verschlossenheit aufgerüttelt und gezwungen, öffentlich zu sprechen. Erst besuchten wir den Register, das größte Blatt Adelaides, und ich wurde interviewt, ein Verfahren, an das ich nun schon gewöhnt war. Und kaum war mein Bild erschienen, so wurde ich in einen Wirbel von Einladungen hineingerissen, der mir weder Zeit zum Denken noch zum Schlafen ließ. Ich überwand meine Angst auf sehr einfache Weise. Kurz vor dem öffentlichen Vortrag erzählte ich in einem großen Salon beim Tee von meinen Fahrten. Und auf einmal fuhr es mir durch den Sinn, hier sprichst du doch auch zu mehreren Menschen und würdest zur doppelten Zahl ebenso furchtlos sprechen. Auf dem Podium sprichst du einfach zu allen. Dennoch fühlte ich ein Krabbeln an der Wirbelsäule, als ich oben stand. Dann begann ich zu sprechen und seitdem geht es immer. Ein so geringer Anstoß genügt manchmal, um ein neues Können an den Tag zu bringen.
Eva Erion las eine Passage aus Alma M. Karlins Reiseerinnerungen, die im Aviva Verlag erscheinen. Im Banne der Südsee heißt Band 2, in dem sie uns mit nach Australien genommen hat. Und damit haben wir die Autorin des letzten Buches in dieser Sendung beinahe schon abgeholt. Henry Handel Richardson, die aus Melbourne stammte. Dazu gleich mehr. Musik. Leipzig Ende des 19. Jahrhunderts, eine betriebsame Stadt, die sich der ersten Musikhochschule in Deutschland rühmt. Auch die Australierin Henry Handel Richardson kam 1888 nach Leipzig, um Klavier zu studieren. Nebenbei komponierte sie eigene Stücke und schrieb ihren ersten Roman, Maurice Guest, ein Leipzig-Roman, der in die australische Literaturgeschichte einging. Nun haben zwei Leipziger Anglisten den Roman wiederentdeckt und in voller Länge frisch übersetzt. Der Kritiker Tino Dallmann hat Maurice Guest für uns gelesen.
Zum Ende des 19. Jahrhunderts war Leipzig eine aufstrebende Musikstadt. Die ehemalige Wirkungsstätte von Johann Sebastian Bach hatte einen ausgezeichneten Ruf und mit dem Konservatorium der Musik die erste Musikhochschule in Deutschland. Die erste Wahl für junge Menschen, die ein Studium beginnen wollten, war sie wohl aber nicht. In die Stadt kamen eher Studenten aus bescheidenen Verhältnissen, also jene, die sich ein Studium in Paris oder Wien nicht leisten konnten. So wie der junge Engländer Maurice Guest, der dennoch hofft, dass ein Studium in Leipzig der Auftakt zu einer großen Karriere als Pianist sein wird. Doch schon bald nach seiner Ankunft erlebt er eine stärkere Leidenschaft als die zur Musik. Bei einem Konzert begegnet er einer Australierin, die ihm von da an nicht mehr aus dem Kopf gehen will.
Erst hatte Maurice Guest das Mädchen gegenüber teilnahmslos angesehen, doch schon bald tat er es mit einem Interesse, das schnell zu Intensität wurde und fieberhaft wuchs, bis er die Augen nicht mehr von ihr losreißen konnte. Die Schönheit, die ihn so fesselte, war von jener subtilen Art, die manch einen kalt lässt, aber offenbar genau deshalb denen zum Verhängnis wird, die auf ihren Charme anspringen. Sie sind es, die ihre geballte Kraft zu spüren bekommen.
Henry Handel Richardson erzählt rauschhaft von der Verwirrung der Gefühle. Doch von Beginn an ist klar, dass die Beziehung von Maurice und Louise unter keinem guten Stern steht. So unterschiedlich sind der zurückhaltende Engländer und die australische Femme Fatale, die zunächst noch liiert ist und zahlreiche weitere Verehrer hat. Diese Geschichte über 100 Jahre nach ihrem Erscheinen wieder lesen zu können, ist ein Glücksfall. Denn der Roman erzählt nicht nur eine spannungsgeladene und tragische Liebesgeschichte, er bietet auch zahlreiche Einblicke in das Musikleben um 1900. Anschaulich beschreibt er Opernaufführungen, den Unterricht am Konservatorium und wie an der Hochschule verschiedene Lehrstile aufeinanderprallen. Umso erstaunlicher ist es, dass der Roman in Deutschland so gut wie in Vergessenheit geraten ist. Bislang lag er nur in einer eher eigenwilligen Übersetzung vor, sagt Stefan Welz, einer der heutigen Übersetzer.
Die erste Übersetzung aus dem Jahr 1912 wurde besorgt vom Schwager von Henry Handel Richardson. Neustädter war der Name von dem und der war Augenarzt. Er hatte den Vorteil, dass er Englisch konnte und dass er sozusagen die enge Beziehung auch zu Henry Handel Richardson hatte, also um auch nochmal nachzufragen. Aber er hatte wenig Zeit für diese Übersetzung. Und er war natürlich kein professioneller Übersetzer und sehr stark auch dem damaligen Zeitgeist verhaftet.
Im Laufe des 800 Seiten starken Romans steigert sich die Leidenschaft des ansonsten erstaunlich durchschnittlichen Maurice Guest so sehr, dass seine Liebe in Eifersucht und beinahe in Gewalt umschlägt. Als einer von Louises alten Verehrern auftaucht, überlegt er sogar, sie zu erwürgen, um sie ganz für sich allein zu haben. Diese Mordfantasie ist eine jener Stellen, die der damalige Verleger von Henry Handel Richardson aus dem Roman streichen ließ. Deswegen lag bisher nicht der komplette Text auf Deutsch vor. Erst als der Anglist Stefan Welz eine kritische und vor allem vollständige Studienausgabe von Maurice Guest in einer Bibliothek fand, bot sich ihm die Gelegenheit, den ganzen Roman zu übersetzen. In der nun vorliegenden Fassung überzeugt er sowohl als psychologische Charakterstudie als auch als Sittenbild seiner Zeit. Schon Louise näher kennenzulernen ist für Maurice gar nicht so einfach.
In diesem Augenblick erschien ihm das gesamte Gesellschaftsgefüge von einer unerträglichen Gekünsteltheit. Hier war jemand, ein verwandtes Geschöpf, das ihn mehr anzog als jedes andere auf Erden, jemand, den er möglicherweise Freund nennen könnte, dessen Seelenleben er allein durch Einfühlungsvermögen verstehen würde. Und zwischen ihnen erhob sich ein unüberwindbares Hindernis aus Konventionen. Gütiger Gott! Das Leben war so kurz und würde sich niemals wiederholen. Eine einmal verpasste Gelegenheit kam nicht wieder, Und trotz alledem war es wegen dieses Hindernisses einem menschlichen Wesen nicht möglich, auf ein anderes zuzugehen, es bei der Hand zu nehmen und sich als ein Geistesverwandter zu bekennen.
Dass die Beziehung von Maurice und Louise später unter Druck gerät, liegt nicht nur an ihren unterschiedlichen Persönlichkeiten oder an der zeitraubenden Ausbildung am Konservatorium. Es liegt auch daran, dass Maurice gerade wegen seiner tiefen Gefühle für Louise ihren wahren Charakter nicht erkennt. Man spürt bei der Lektüre des Buches, wie Henry Handel Richardson einerseits in der englischsprachigen Literaturtradition stand und andererseits etwas Neues wagen wollte. Maurice Guest ist angelehnt an die großen realistischen Romane des 19. Jahrhunderts. Zugleich ist der Roman in einer ausdrucksstarken Sprache geschrieben, die an die Modernisten erinnert, findet Übersetzer Stefan Welz.
Henry Handel Richardson selbst schreibt eigentlich nicht sehr musikalisch. Sie schreibt fast modernistisch. Also ihre Syntax ist sehr manchmal willkürlich, ist sehr expressiv, auch von Gefühlszuständen markiert. Das finde ich sehr interessant. Wir haben versucht, das nicht zu glätten.
In Australien sind die Bücher von Henry Handel Richardson Pflichtlektüre an Schulen und Universitäten. In die Literaturgeschichte des Landes eingeschrieben, hat sie sich mit ihrer Romantrilogie »The Fortunes of Richard Marnie«. Darin zeichnet sie das Leben ihres Vaters nach, der vom Goldfieber angelockt Mitte des 19. Jahrhunderts nach Australien kam. Als die Trilogie 1930 erschien, lebte Henry Handel Richardson schon lange in Europa. Der Blick der Außenstehenden hat ihre Werke geprägt, sei es der Blick zurück auf das Leben in Australien oder der auf die Sachsen und ihre Eigenheiten in Maurice Guest.
Sie bezeichnet die Sachsen häufig als plump, ein wenig zurückgeblieben und gleichzeitig lobt sie die Sachsen, dass sie so musikalisch sind, dass die Sachsen wie kein anderes Volk die Musik im Blute hätten und über Opern und komplizierte kompositorische Fragen sich so unterhalten, wie andere über Pferdewetten.
In der neuen Übersetzung gleicht der Roman einer Zeitkapsel. Er führt seinen Lesern die Musiktradition, die Debatten und die alltäglichen Gedanken einer längst vergangenen Welt vor Augen. Mit seinen starken und komplex gezeichneten Figuren, die zeigen, wie eine Liebesbeziehung ins Toxische kippt, erscheint diese Welt zugleich vertraut und erstaunlich gegenwärtig.
Maurice Guest heißt der Debütroman von Henry Handel Richardson. Mit fast 900 Seiten ein dickes Ding, aufgeteilt aber auf zwei handliche und sehr schön gestaltete Bände. Fabian Dellemann und Stefan Welz haben den Roman aus dem Englischen übersetzt. Erschienen ist diese australo-sächsische Geschichte natürlich in einem Leipziger Verlag, in der Konnewitzer Verlagsbuchhandlung. Die Sendung geht nun zu Ende. Gleich ist es 18 Uhr. Heute haben wir die folgenden Bücher besprochen. Den queeren Eheroman Monsieur Venus von Rachild, erschienen bei Reklam. Dann Codex 1962 von dem Isländer Sjón, Verlag S. Fischer. Außerdem Jessica J. Lees literarischen Essay Zwei Bäume machen einen Wald über Gedächtnis und Migration in Taiwan, Verlag Mattes und Seitz. Und schließlich den dicken Leipzig-Roman Maurice Guest von der Australierin Henry Handel Richardson, erschienen in der Konnewitzer Verlagsbuchhandlung. Außerdem sprachen wir über Literatur aus Luxemburg und hörten eine Lesung aus Alma M. Karlins Reisebericht mit dem Titel Im Banne der Südsee, Aviva Verlag. Wem das zu schnell ging, alle Beiträge und Buchtitel finden Sie auch nochmal auf unserer Homepage swr2.de und über die SWR-App. Die Musik in dieser Sendung kam vom Album Live from Porgy and Bess, dem berühmten Wiener Jazzclub, vom Digno Schneeberger Trio. Jetzt folgen aktuelle Berichte und um 18.20 Uhr das Hörspiel am Sonntag. Heute senden wir das Stück Lebensgeschichte und gesammelte Erfahrungen David Copperfields des Jüngeren von Charles Dickens. Und zwar den zweiten von 5 Teilen. Um die Technik kümmerte sich heute Doro Vossen. Am Mikrofon verabschiedet sich Katharina Borchardt.